Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Das ist ganz ein tiefes Geheimnis, wo nicht nur das Sterben, wenn das biologische Leben auf dieser Welt fertig ist, betrifft, sondern wo es den Alltag von einem Nachfolger von Jesus betrifft. Ich möchte nochmal die Bilder von dieser Metamorphose anschauen. Zuerst kommt ist eine Raupe, oder? Eine schöne Raupe, die kreucht und sich vollfrisst und so weiter. Und dann setzt der Prozess von der Metamorphose ein. Und es passiert etwas wie ein Tod. Sie verpuppt sich. Es erstarrt und verpuppt sich. Und aus dieser Puppe, aus dem Tod raus, eigentlich aus dem Sterben raus, erwachst eine Lebendigkeit und eine Schönheit und eine Freudigkeit. Es erwacht Leben im Schmetterling. Durch Sterben einem Leben entgegen. Das ist Metamorphose. Und bei der Umwandlung von unserem Wesen ist genau das Gleiche. Im Johannes 12, Vers 24 steht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich finde, es ist ein ganz tiefes Geheimnis, das nicht ganz einfach ist zum Verstehen. Wo man nicht unbedingt mit dem Kopf kann verstehen, vielleicht mehr mit dem Herzen. Es gibt ja nicht nur den Kopf, es gibt auch das Herz, Gott sei Dank. Ich bin im Moment an einer Biografie am Lesen von Rhys Howells. Das ist ein Mensch, ein Mann, der in Wales geboren ist, in einem so Bergarbeiterdorf. So Mitte 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert hat er gelebt. Er ist nach Amerika gegangen, weil er dort bessere Verdienstmöglichkeiten hatte und hat dort Jesus gefunden. Und hat von Jesus den Auftrag bekommen, um wieder retour zu gehen nach Wales, zu den Leuten, die dort sind. Zu den einfachen Leuten, zu den teil viel alkoholabhängigen Leuten in dem Bergarbeiterdorf. Und er ist zurückgegangen und dann wird in dem Buch, ich kann das nur ganz herzlich empfehlen, wenn man möchte, mehr versteht zum Thema Metamorphose. Die Biografie von Rhys Howells. Dann wird beschrieben, wenn er plötzlich festgestellt hat, jetzt habe ich Jesus gekannt, er hat mich erlöst. Und jetzt geht es darum, dass die Ich-Natur, das alte Ich, dass das verwandelt wird in ein göttliches Ich. Und er beschreibt in dem Buch, wie er seine Liebe zum Geld, seinen persönlichen Ehrgeiz, seine natürliche Zuneigung zu den Eltern, sein Verlangen vom Körper, Komfort, Vorteil und Freundeskreis ans Kreuz gebracht hat, Jesus angeleitet hat, Jesus ausgeliefert hat und gesagt hat, Jesus, du regierst du über diese Lebensbereiche, ich gebe es dir an, ich gebe meine Rechte ab, machst du. Und wie der Rhys Howells zu einem Mann angewachsen ist, wo Kraft vom Gebet entdeckt hat und einen Dienst gemacht hat, wo er Menschen, ganz viele Menschen auch durch Gebet geheilt hat, und auch ein Türöffner worden ist für eine Erweckung in Afrika. Aber ganz, ganz eindrücklich, wenn er schreibt, so den Prozess, wo er den Lebensbereich abgeleitet hat, Jesus angeleitet hat, Folge ist nicht Armut, Sprödheit oder Enge gewesen, wo man manchmal befürchtet, sondern Vollmacht, überschäumende Freude und tiefe Frieden. Das ist das Geheimnis vom Kreuz. Das ist das Geheimnis vom Kreuz. Und wir sehen es auf unserem Bild. Das Kreuz ist also im Zentrum. Wir merken, es geht die Kraft vom Kreuz aus, die neues Leben schafft. Am Kreuz geht die Kraft weg, die göttliche Kraft, die Auferstehungskraft, die kommt vom Kreuz. Und wo Jesus ans Kreuz angegangen ist, das war das grösste Opfer, das es auf dieser Welt gibt. Und vom Kreuz, hinter dem Kreuz, war er der grösste Sieger, den es gibt. Er hat den Tod besiegt. Und das ist unsere alltägliche Metamorphose. Nebst dem, dass wir Jesus anschauen, der ja auch gestorben ist am Kreuz, geht es ums Kreuz, dass wir unsere Lebensbereiche wieder in uns Hauels anlegen und sagen, Jesus, übernimm du, ich würde dir das ausliefern. Wir fühlen uns vielleicht das grösste Opfer, im Unterschied auch zu anderen Menschen, aber wenn wir am Kreuz, hinter dem Kreuz, sind wir die grössten Sieger. Das Geheimnis vom Kreuz, ich hoffe, dass wir das... Es ist nicht sehr populär, über das Kreuz zu reden. Es ist so ein bisschen Mordinstrument und so. Ich hoffe, dass wir im Laufe des Jahres noch ein bisschen tiefer eintauchen können, was das könnte bedeuten im Zusammenhang mit der Metamorphose. Wir würden uns viel lieber wünschen, wenn wir einfach noch könnten, oder unsere Umwandlung vom alten Ich zum göttlichen Ich, wenn wir noch könnten irgendeinen Kurs belegen, einen Bachelor machen oder noch irgendeinen CAS machen oder so. Einfach oben drauf und danach wird sich das alles verändern. Aber Metamorphose bedeutet, dass etwas Altes, das alte Natur muss weg und etwas Neues kommt. Ein Nachfolger von Jesus stirbt in der Metamorphose im Leben entgegen. Ah! Und sobald wir einen Lebensbereich ausgeliefert haben, da kommt eine riesige Freude und eine Freiheit. Ich möchte mal, die wird das so ein bisschen beschrieben. Ich finde, Paulus beschreibt die Freude und die Freiheit im 1. Korinther 7, Vers 29 bis 31. Lasst mal gut mit eurem Herz zu. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt gebraucht macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Da kommt auch in dem Vers im Römer 12, 2, wo das Wort Metamorphose vorkommt, ist genau wird das gesagt, oder? Dass man aus dieser Gleichförmigkeit mit dieser Welt uns verwandelt in die Gottesähnlichkeit. Weil da hat nicht Bestand. Die Strukturen von dieser Welt, das Denken von dieser Welt hat keinen Bestand. Es verhebt nicht auf die Länge. Wenn wir unsere Lebensbereiche, auch unsere Charakterzeuge, vielleicht auch unser Metamorphose-Jahresziel, das ihr euch alle gesetzt habt, immer wieder ans Kreuz anlegen, dann kommt die richtige Ordnung rein und wir werden die Sachen, auch gerade die weltlichen Sachen, in Freiheit geniessen können. In der letzten Predigt ist es darum gegangen, Sympathisant oder Nachfolger. Und ich habe drei Männer vorgestellt, die irgendwo gescheitert sind, weil sie die materielle Bequemlichkeit, weil sie Beruf oder Beschäftigung oder Familie und Freunde nicht bereit sind, um hinter Jesus anzustellen. Heute möchte ich die drei Bereiche nochmal anschauen und euch zeigen, wie sieht es hinter dem Kreuz aus. Vor zwei Wochen war es mehr so ein bisschen der Fokus gewesen, das Sterben. Was bedeutet es denn? Oder die Sachen abgeben. Jetzt möchte ich zeigen, was hat denn Gott überhaupt in deinem Lebensbereich vor? Lohnt es sich denn überhaupt, die Sachen hinten anzustellen? Das ist auch die Frage, was heute darum geht. Und ich möchte fangen an mit dem Bereich Geld und Besitz. Und erzähle eine Geschichte von Abraham, die ihr ja alle schon viele schon kennen von euch vielleicht. Der Abraham ist herausgefordert worden mit seiner Familie. Der hat dort mal im heutigen Irak gelebt. Babylonien oder so hat er da geheißen. Ausziehen aus dem Heimatland in ein Land, wo Gott ihm wird zeigen. Wer macht so etwas? Wer zieht mit der ganzen Familie irgendwo weg und weiß nicht wohin? Abraham hat es gemacht. Er hat alles zurückgelassen. Und er ist eigentlich als besitzloser Mann im verheißenen Land angekommen. Und Gott hat ihn dort zu grossem Reichtum geführt. Gott ist nicht knauserig, Gott ist mega grosszügig. Das sehen wir in dieser Geschichte. Aber es ist auch über Sterben gegangen. Er musste loslassen. damit Gott den konnte beschenken. Geld ist ein hervorragender Diener, aber ein niederträchtiger Herr. Geld ist ein hervorragender Diener, aber ein niederträchtiger Herr. Und das Anliegen von Jesus in dem ganzen Prozess hinein ist gerade dort, wenn es zum Beispiel geht, unseren Besitz ihm anzulegen und zu sagen, hey, von jetzt an bestimmt nicht mehr ich. Was mit meinem Geld passiert, von jetzt an bestimmst du. Ist das Anliegen ist, dass Geld zu unserem Diener wird, zum guten Diener. Die Gefahr in einer Wohlstandsgesellschaft, die wir ja leben, für die meisten von uns, ist, ja, dass das Geld das Leben bestimmt und dass wir uns ja auch über das Geld oder über unseren Reichtum definieren können. Aber das verhindert, dass Gott unser Herr sein kann. In Matthäus 6, Vers 24 heißt es nämlich, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Geld ist Konkurrenz. Der Mammon ist nicht das Geld. Der Mammon ist der Geist hinter dem Geld. Der Mammon ist der, der uns möchte vom Geld abhängig machen, der, der uns zur Geldliebe führen möchte, wo die Wurzel vor allem übel ist, wie Paulus sagt. Nicht das Geld ist das Problem, sondern der Mammon, der Geist hinter dem Geld, ist das Problem. Der, der uns verknechten möchte. Der niederträchtige Herr, das ist das Problem. Und da steht die Konkurrenz mit Gott. Wir können nicht beides. Wir können nicht beidem dienen. Wir haben kürzlich ein Pastorentreffen. Wir treffen uns immer so mit ein paar Pastoren regelmäßig. Und da ist einer genau 10 Jahre älter als ich und wird pensioniert in diesem Jahr. Und er hat erzählt, dass er hat auch eine ähnliche Geschichte wie ich, er war auch Ingenieur zuerst und hat gesagt, manchmal, und er beschämt sich fast ein bisschen über dem Gedanken, macht er sich Gedanken, wie viel Geld er hätte verdienen können, wenn er als Ingenieur geschafft hätte, sein Leben lang. Kenne ich so Gedanken, ich schäme mich auch, wenn ich so Gedanken kommen, aber ich kenne es auch. Und jetzt wird er pensioniert und jetzt sagt er, hey, ich erlebe jetzt so grosse Wunder, wie Gott versorgt. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass Gott mich so beschenkt hat, dass wir eine Eigentumswohnung kaufen können. Das ist das göttliche Prinzip. Das ist so der Erfahrungsbericht. Oder vor zwei Wochen ist Fenster zum Sonntag mit drei Porträts. Zwei möchte ich davon erwähnen heute. Das eine war der Tobi Meyer, der in unserer Mitte ist, wo sein Leben vorgestellt worden ist. Die das noch nicht gesehen haben, sollen doch noch nachschauen. Auch er hat das bezeugt und auch seine Frau haben wir das schon bezeugt, Rebecca. Einfach das Wunder von dieser Versorgung, wenn man Gott das einfach hingibt. Wenn man zum Beispiel kein festes Einkommen mehr hat und einfach immer wieder erlebt, Gott versorgt. Dort, wo wir unser Reichtum am Kreuz deponiert haben. Gott versorgt und er tut Wunder und führt zu einer riesigen Freude hinein. Wie wir unsere materielle Bequemlichkeit hinter Jesus anstellen, erleben wir, wie er versorgt. Der weise Salomo hat gesagt in den Sprüche 11, Vers 28, vertraue auf deinen Reichtum und du wirst untergehen. Die Gottesfürchtigen, Gottesfürchtig, das ist der, der Prioritäten gesetzt hat, dort, wo Gott auf dem Thron sitzt, das ist ein Gottesfürchtiger. Aber blühen auf wie die Bäume im Frühling. Aber es ist ein Sterbensprozess. Wir können nicht so leicht an den Punkt hin, weil wir mutig ins Leere springen und etwas aufgeben. Oder etwas Jesus anlegen und sagen, nicht mehr ich, du. Der Prozess ist äußerst schwierig. Weil wir so reich sind, können wir ja viel verlieren. Aber Gottes Ziel ist eine riesige Freiheit. Haben, als hätte man nicht. Das ist doch Freiheit. Haben, als hätte man nicht. Das macht die Krise fest. Nochmal, der Salomo sagt, denn der Reichtum kann plötzlich verschwinden. Er bekommt Flügel wie ein Adler und fliegt davon. Herrliches Bild. Sind wir ehrlich, genau in der jetzigen Zeit, in der wir leben, wissen wir nicht, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Es kann ganz schnell mega an Wert verlieren, unseren Reichtum. Jesus sagt es ein bisschen anders, das heißt, wir sollen uns kein Reichtümer anlegen auf dieser Welt, wo Motten oder Rost zerfressen können, sondern wir sollen unseren Reichtum im Himmel anlegen. Wir können nichts mitnehmen, wo wir sterben, wir können viel vorausschicken. In der Metamorphose können wir uns darauf vorbereiten. Und es kostet uns alles. Ich bin überzeugt davon. Gerade das Geld, unseren Umgang mit der materiellen Bequemlichkeit, Gott anlegen, kostet uns alles. Und es wird über das Grosszügige gehen. dort, wo man Grosszügig geben kann und nicht immer rechnen muss, ich glaube, dort passiert etwas mit unserem Herz und dort ist auch ein Zeichen, dass wir es können Gott anlegen können. Weil das ist das Prinzip der Bibel. Geben ist besser, ist seliger als nicht, zum Beispiel heisst es. Das Geld, das uns dienen, nicht wir am Geld. Das ist das Ziel, das Jesus hat. Er will uns nicht arm machen. Er will nicht unsere Freude verderben. Er will uns in eine riesige Freiheit führen in Sachen materielle Reichtum. Es ist ein reicher Mann in der Bibel, der ist genau daran gescheitert, wie Jesus gesagt hat, verkauf alles und gib das Geld den Armen und folg mir nach. Und dann heisst, der Mann hat das nicht machen und ist traurig weggegangen. Das ist die Folge davon. Wenn Reichtum ein niederträchtiger Herr ist, ist die Folge davon Betrübnis und wenn man Jesus angeht, Freude und riesige Freiheit. Das ist das Erste. Das Zweite ist Beruf und Beschäftigung. Was hat Gott gedacht in Sachen Beruf und Beschäftigung? Wird er es uns mies machen, oder? Oder darf das keinen wichtigen Platz einnehmen? Wenn Menschen miteinander reden, vor allem Männer, dann geht es extrem schnell um den Beruf. Und je nachdem, was der andere vom Beruf ist, tut man sich gerade eine Einstufe höher, tiefer. Es sagt ganz viel aus über den Status, über die Identität oder über die Bedeutung. Der Beruf gibt uns Status, gibt uns Identität, gibt uns Bedeutung. Darum gehe ich nicht so locker flockig auf mein Heimat zu. Weil ich alles mal zurücklasse, was mir vielleicht auch manchmal mehr Wert gibt, als ich eigentlich, dass mir lieb ist. Weit weg von Gemeinde und können predigen vor den Leuten und so weiter. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich zeige mir, ich habe da noch eine Aufgabe von mir, auch gerade in meinem Timeout, von der Ich-Natur, noch ein bisschen mehr in die göttliche Natur hineinzuwachsen, auch gerade in dem Bereich vom Beruf, von Bedeutung vom Beruf. Aber Arbeit ist sehr zentral für den Menschen. Bereits am ersten Tag, als er geschaffen worden ist, hat Gott ihm Arbeit gegeben und er gesagt, du hast einen Auftrag in dieser Welt. Du hast den Auftrag erhalten, verwalten und gestalten von dieser Welt. Nach dem jüdischen Denken ist immer später Geschaffene fürs vorherige Geschaffene verantwortlich. Der Mensch ist fürsorglich verantwortlich für das, was vor ihm geschaffen worden ist, für Fauna und Flora, für Seen und Wiesen, für die Milchstraße und alle anderen Galaxien. Der Mensch ist fürsorglich verantwortlich für die Geschöpfung und das ist seine Arbeit. Das ist eine grosse Arbeit. Und die Frage ist dann natürlich, der Mensch ist ja am letzten Tag geschaffen, wer sorgt denn für den Mensch? Es hat dann noch einen Tag gegeben, den Ruhetag, den Sabbat. Und der Sabbat ist für den Mensch. Und der ruhende Gott ist für den Mensch. Wenn die Arbeit in unserem Leben zu viel Gewicht überkommt, dann glaubt der Mensch tatsächlich, er könne sich den Ruhetag, den Sabbat nicht mehr erlauben. Was für ein Hochmut. Er geht in das Hamsterrad von der Beschäftigung und leidet durch Ehe, Familie und Gesundheit. Der Sabbat ist der Testfall für die richtigen Prioritäten in deinem Leben. Was Beruf auch anbelangt. Schau dein Leben nochmal an. Und bist ehrlich zu dir selber. Gilt auch für Studenten. Auch der Beruf gehört hinter Jesus. Und denn da, wenn wir das machen, dann sind wir auch bei Arbeitsverlust, krisenfester. Auch dann ist es schwierig, wenn man mit 50 arbeitslos wird. Aber es sollte uns nicht in der innersten Existenz kaputt machen. Nicht im Kern von der Persönlichkeit, weil es gibt etwas Wichtiges in unserem Leben. Das ist Jesus. Vielleicht sind ja die Arbeitgeber auch dankbar, wenn sie möglichst viele versklavte, von der Arbeit versklavte Menschen haben, die für ihren Selbstwert einen Haufen leisten. Ist ja gar nicht so schlecht. Da hast du Leute, die wirklich performen und Gas geben und so weiter. Im Vers aus Kolosser 3, Vers 23 zeigt uns, dass wir nicht müssen von der Arbeit geknechtet sein, um hervorragende Arbeit zu leisten. Dort steht nämlich, du tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Das ist der Ansatz, das ist der biblische Ansatz von Arbeit. Gott dienen und nicht Menschen. Gott dienen heisst eigentlich, Gott ist zuoberst und die Arbeit dient ihm, was ich mache. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Das ist der Sinn vom Leben. In allem, was wir machen, Jesus dienen. Und man kann in seinem Büro sitzen und Gott dienen. Und dann wirst du hervorragende, ehrliche Arbeit leisten und dein Arbeitgeber wird glücklich sein mit dir. Aber alles geschieht mit Freude und in grosser Freiheit. Das ist der Bereich der Arbeit, Beschäftigung, der sehr hoch auch gewichtet wird von Gott. Sehr einen wichtigen Platz hat in unserem Leben und das soll, wo uns auch ganz viel soll geben in unserem Leben. Aber nicht an erster Stelle. Auch da ist etwas, wo wir dürfen, das Kreuz anlegen und sagen, Jesus, auch die Arbeit lege ich dir an. Auch da möchte ich eine Veränderung. Das gehört an den zweiten Platz, damit ich in der Freiheit und in der Freude wachsen kann. Und dann kommen wir noch zu Familien und Freunden. Vor 2 Wochen sind wir da gestanden und haben eine Taufeneuerung gemacht. Und dann habe ich den Täufling gefragt, ob er denn bereit ist, seine Familie, seine Frau und seine Tochter an zweite Stelle zu setzen. Ich hatte jedoch die Frage, ist bei uns allen nicht so gut angekommen. Ich habe so eine komische Stimmung wahrgenommen und habe gefunden, ah, das ist jetzt nicht so eine adäquate Frage gewesen, so in die Stimmung hinein, von dieser Freude, von dieser Taufeneuerung. Und vielleicht sind einige auch ein bisschen peinlich berührt gewesen, weil man ja die Frage nicht so einfach beantworten kann. Vielleicht fragen wir uns etwas manchmal auch in solchen christlichen Kreisen, darf es denn überhaupt etwas geben, was uns wichtiger ist als die Familie? Darf es etwas geben, was uns wichtiger ist als der Ehepartner oder als Kind? Ebenfalls vor 2 Wochen im gleichen Fenster zum Sonntag, wo Meyers vorgekommen sind, ist eine Frau vorgekommen, die mit ihrer Familie, mit 4 Kindern und einem Mann in Papua Neuguinea gelebt hat. Der Mann war Pilot bei der MAF. Dahin hat es Kalender, kann man dann mitnehmen. Von der MAF und dann ist das Unfassbare passiert. Eines Tages ist er abgestürzt mit seinem Flugzeug und ist tot gewesen. Und die Frau ist mit 4 Kindern alleine da gestanden. Und mit Tränen in den Augen, jetzt 14 Jahre später, ich zitiere sie, hat sie gesagt, ich habe Gott nicht so verstanden, aber immer gewusst, dass er da ist. Und dass er indirekt oder direkt mitverantwortlich ist. Er hat das Unglück nicht verhindert. Aber ich fühle, und habe die Gewissheit, dass er mich trotzdem liebt. In allem Schweren war es auch ein schönes Erlebnis. Weil ich Gott als Realität erlebt habe in diesem Moment. Unglaubliche Aussage. Ich glaube, so eine Aussage kann nur ein Mensch machen, wo Gott an erster Stelle hat. Es ist mega traurig, 14 Jahre später noch. Aber man kann über so etwas hinwegkommen, wenn Gott an erster Stelle ist. Aber wenn die Familie mir den ganzen Sinn geben muss, wenn das mein Gott ist, dann wird es einfach wahnsinnig nur schwierig und nur einfach schwer. Gott meint es gut mit uns. Er möchte uns nicht etwas nehmen, wo es gut wäre für uns. Er möchte nur das nehmen, was nicht gut ist für uns. Das alte Ich, die alte Natur. Denk nie, dass deine Familie leidet, wenn du mit allem, was du hast, Jesus nachfolgst. Im Gegenteil, deine Familie wird profitieren. Es ist das Beste, was es geben kann. Gerade der wird so hoch gehandelt, die Familie in der Bibel. Im Epheser 5 ist von einem tiefen Geheimnis, von einer tiefen Liebe dreht. Von einer Liebe, die Jesus Christus hat für Menschen, die ihm nachfolgen. Es gibt auch das Bild von seiner Braut. Und für die Braut hat er alles gegeben, hat sein ganzes Leben gegeben. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für jemanden. Und Jesus hat sein Leben gegeben, damit er Menschen retten kann. Das ist eine Qualität von Liebe, die ist unglaublich gross. Und dann sagt der Paulus, er deutet das Geheimnis von dieser Liebe auf die Liebe von Mann und Frau. Die größte Liebe, die es gibt, deutet er auf Mann und Frau. Und das ist so wichtig und das ist so etwas Grosses, so etwas Heiliges. Der Bund zwischen Mann und Frau. Die reinste, grösste Liebe, die die Welt je gesehen hat, wird in der Bibel für die Liebe zwischen Mann und Frau gebraucht. Und je mehr wir empfänglich sind für die Liebe, für die göttliche Liebe in unser Herz hinein, desto mehr werden wir unseren Ehepartner und unsere Freunde lieben. Wer sich von Gott geliebt weiss, der kommt Bedeutung, Wert und Identität über durch Gott und muss das nicht beim Partner einfordern. Er muss nicht den Partner überfordern, indem er ihm den Sinn vom Leben geben muss, sondern kann eine schenkende, eine gebende Person sein, auch in seiner Nähe hinein. Das ist der Gedanke von Gott. Dass unser erster Anker zu Gott gehört. Und aus dem heraus darf eine Nähe oder auch Beziehungen und Freundschaften gedeihen. Oft stehen ja heute, und das ist sehr in den Familien, auch Kinder im Mittelpunkt. An erster Stelle, man könnte sagen, auf dem Thron. Kind. Und die glauben wir noch, wir sind mega christlich und Kinder so eine hohe Bedeutung haben und so weiter. Ist sehr ungesund für die Entwicklung von Kindern, wenn sie im Mittelpunkt stehen. Sie werden darauf konditioniert, von klein auf, dass es um sie geht. Dass sie bekommen. Alles dreht sich um ihre Bedürfnisse und so weiter. Und sie werden nicht zu gebenden Menschen. Die Reihenfolge ist eine andere. Zuerst Gott, dann der Ehepartner und erst dann Kind. Das sehen wir auch in der Schöpfung. Zuerst ist der Mensch geschaffen worden, in Beziehung mit Gott. Ist im Garten spazieren mit ihm. Dann ist der Ehepartner zu. Und aus dem heraus hat es auch Kind gegeben. Das ist ein Erfolgsgeheimnis auch für ganze Familien. Du kannst dem Kind etwas Gutes tun, wenn du sie vom Thron stürzt. Du kannst dem Kind etwas Gutes tun, wenn du sie aus dem Mittelpunkt von deinem Leben entfernst. Aber es tut weh. Es ist Sterben. Es hat mit Frustration zu tun gegenüber dem Kind. Aber es ist das Beste, wo du deiner Familie und deinem Kind kannst antun kannst. Und es kommt immer aus dieser Ordnung raus, aus dieser Priorität raus, wo wir setzen in unserem Leben. Es hat etwas mit dem Kreuz zu tun, dass wir unsere Kinder Gott ausliefern und sagen, sie sind nicht mich. Und da merken wir auch, ich glaube, dort, wo wir den Prozess von der Metamorphose durchgehen, da kommen wir in die Freiheit von einem Verwalter anstatt von einem Eigentümer. Wir werden vom Eigentümer zum Verwalter. In Bezug auf Familie, in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf, wo haben wir zuerst gehabt? Materieller Reichtum. Das ist so eine Entkrampfung. Ich finde, das ist so eine gewaltige Entkrampfung. Wenn ich nicht mein Eigentümer bin, sondern nur ein Verwalter, das gehört Gott. Ich hoffe, ich kann euch heute den Spot aufs Leben hinter dem Kreuz richten und sagen, hey, das lohnt sich so. Den Preis zahlen. Es lohnt sich so, durch Sterben dem Leben entgegenzugehen. Gott möchte ja nichts nehmen. Er möchte dein Leben nicht schmaler machen, nicht kleiner machen. Er möchte dein Leben grösser machen. Er möchte dein Leben überschäumender machen. Er möchte dir Freude in dein Leben hineingeben. Wenn wir durch die Metamorphose durchgehen, dann suchen wir den Sinn vom Leben nicht mehr im Geschaffenen, sondern in der Beziehung mit Gott. Es führt zu einer unfassbaren Freiheit, zum höchsten Genuss bezüglich Besitz, Arbeit und Familie und alle anderen Lebensbereiche auch. In der Metamorphose sterben wir am Leben entgegen und das ist einfach radikal. Es klingt einfach radikal und mit dem habe ich auch ein bisschen Mühe, wenn man radikal ist irgendwo. Aber radikal hat ja die Wortwurzel Radix. Ich möchte einen Vers nochmal vorlesen, dazu zum Abschluss jetzt, wo das nochmal zum Ausdruck bringt, aus Kolosser 2, Vers 6. Wenn ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Also zuerst geht es um die Annahme, oder? Von Jesus. Und dann bin ich gerettet. Und der ganze Metamorphosenprozess geht nicht darum, dass ich Gott irgendwie mal gefallen oder etwas verdiene. Sondern ich habe die Erlösung ja schon. Ganz wichtig. So lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln. Und jetzt kommt der Radix, oder? Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann, wenn wir radikal sind, wenn wir unsere Wurzeln abtönt in den Boden hinein, dann passiert etwas. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Der Niklas von der Flüe hat das, er bietet immer Gebete, wo vielleicht in einem bekannten Gebet, im überlieferten Gebet um die Metamorphose, ich möchte die zuerst vorlesen. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Ich möchte jetzt das beten und möchte einladen, wenn du das auch möchtest beten, dass du das für dich mitbeten tust am Platz hinter der Maske. Das sieht niemand. Dass du das einfach für dich mitbetet, wenn du sagst, hey, ich möchte Ja sagen zu dem Verwandlungsprozess. Ich suche das. Ganz Jesus gehören. Und das Leben entdecken. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen.